Read, Sleep, Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Jan hat eine Keksdose dabei für unsere vierte Folge unseres Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep. Ich bin Daniel Kaiser.
Und ich bin Jan Ehlert. Und das ist die erste Folge, die wir beide zusammen machen,
genau,
Daniel.
Richtig, ja.
Und ich freue mich sehr drauf. Und habe etwas, ja, zu essen mitgebracht. In dieser Keksdose verstecken sich aber keine Kekse, sondern ein Gebäck, eher ein Kuchen. Und zwar, ich würde mal behaupten, das berühmteste Gebäck der Literaturgeschichte,
oha,
das ich mitgebracht habe. Und zwar, ich hole es mal raus, mal gucken, ob du es erkennst.
Die literarische Vorspeise.
Ich habe das noch nie gesehen. Es sind so kleine, es sehen aus wie geteilte Raupen mit so Wellenform drin.
Also, ich bin ein bisschen enttäuscht über meine Backkünste. Nein, es soll eine Muschelform darstellen,
oh,
was du da siehst. Denn dieses Gebäck wurde ursprünglich tatsächlich in der Schale einer Jakobsmuschel gebacken.
Mhm.
Und zwar handelt es sich um eine Madeleine oder um viele kleine Madeleines.
Ja, jetzt, wo du es sagst.
Diese Jakobsmuschel ist tatsächlich ganz wichtig, denn es gibt viele Legenden darüber, aber eine besagt auch, dass eine Pilgerin namens Madeleine es aus Santiago de Compostela, also quasi vom Pilgerweg, mit zurückgebracht hat.
Vom heiligen Jakob sozusagen. Und die Muschel ist ja das Zeichen der Pilger, das Pilgerkennzeichen und des heiligen Jakob. Hattest du auch eine Jakobsmuschel zu Hause als Backform?
Nein, ich hatte tatsächlich gar nichts dafür. Ich bin da so ein bisschen reingefallen. Ich habe ein Rezept gefunden in dem Buch, über das wir heute sprechen werden, aus der Bestseller-Challenge von Mara Wolf. Ich habe mir die Rezeptliste angeschaut, alles gekauft und wollte anfangen, stand in der Küche und dann steht da auf Seite 2, nehmen Sie ein Madeleine-Blech. Und ganz ehrlich, wer hat ein Madeleine-Blech in der Küche? Ich hatte keins. Jetzt habe ich eins mit Muschelform.
Okay, es ist jetzt, wo du es sagst, es ist eher eine Muschelform als eine Raupenform. Wollen wir mal probieren.
Ja, man hast probiert, schon, aber, ja, und deswegen aber, das berühmteste Gebäck der Literaturgeschichte, man muss es eintunken. Denn es gibt in der Geschichte von Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, eine ganz berühmte Szene, wo die Madeleine in den Tee getunkt wird. Ich habe extra auch Tee mitgebracht. Eigentlich Lindenblütentee. Den trinkt man aber nur im Frühjahr, habe ich heute gelernt, in meinem Teeladen. Deswegen habe ich jetzt echten Ostfriesentee für uns Norddeutsche mitgebracht. Und da tunkt man sie ein und aus diesem Eintunken entstanden die 1400 Seiten, weil dadurch eine Kette der Erinnerungen losgelöst wird bei Marcel Proust. Also eintauchen und gucken, wo es dich hinführt.
Wo es mich hinführt, reichst du mir rüber über den Corona-Abstand und jetzt eine Mal. Oh ja, doch, so rum erkenne ich es jetzt auch. Ich reiche dir es zurück, tauche es ein. Wirklich sehr lecker. Es ist süß, aber nicht zu süß. Ich finde es sehr gut gelungen.
Es gibt im, Verzeihung, ich spreche mit vollem Mund, es gibt im Französischen übrigens jetzt auch einen wunderschönen Ausdruck, Trompé sa Madeleine. Das bedeutet, man trifft sich, um bei einem Heißgetränk über wichtige Dinge zu sprechen. Also wenn wir sagen, lass uns mal Kaffee trinken gehen, sagen die Franzosen, lass uns mal die Madeleine eintunken. Das alles in Andenken an Marcel Proust.
Ich habe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts getroffen und die machen tatsächlich, die kochen die Rezepte auch nach. Kannst du was zum Schwierigkeitsgrad sagen? Also ist das wirklich so ein hochanspruchsvolles Gebäck oder macht man das mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand?
Wenn man ein Madeleine-Blech besitzt, dann macht man das mit auf dem Rücken gebundenen Hand. Dann ist es tatsächlich relativ einfach. Aber das sollte man schon haben. Oder etwas Ähnliches. Es muss ja nicht diese Muschelform sein. Man kann es auch in einem Muffinblech beispielsweise machen. Aber irgendein Blech mit Vertiefungen sollte man dafür schon haben. Und ansonsten kann man es relativ leicht backen. Es ist so ein kleiner Kuchen, der da entsteht. Man braucht ein bisschen Mehl, was man braucht, wird Kuchen, ein bisschen Mandeln, eine kleine Zitrone. Das Rezept werden wir übrigens ja wieder in den Shownotes einstellen und da kann man es dann nachlesen und auch nachbacken.
Es hat eine gewisse Süße und es passt dann auch zu dem Buch, das wir beide für heute gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen Sister of the Stars von Mara Wolf.
Ja, und auch da spielen die Madeleines eine große Rolle, auch als Metapher, na vielleicht eine kleine Rolle, aber sie spielen eine Rolle, die Metapher nämlich, dass jemand verschwinden soll. Da heißt es, da sagt die Hauptfigur, ich habe alle Madeleines aufgegessen, du wirst dir selber welche holen, übersetzt bedeutet das verschwinde. Da haben wir schon mal einen kleinen Einblick in den Ton dieses Romans und worum es geht, das erzählt Daniel jetzt.
Genau, Romantik trifft Fantasy und da sagt man dann, das ist Romantasy, ein eigenes Genre, das da in den vergangenen Jahren entstanden ist. Also Herzschmerz auf der einen Seite und im Hintergrund tobt ein apokalyptischer Kampf Gut gegen Böse. Mara Wulff, die heißt eigentlich Ina Körner und wohnt in Magdeburg und sie erzählt eine Saga über drei Hexenschwestern. Das ist der erste Teil, es geht also um Hexen, es geht um Hexen. Hexer und um Magier. Und es geht um eine Dämonenwelt und die Dämonen, die waren bislang in Schach gehalten durch einen uralten Pakt. Dieser Vertrag läuft aus und jetzt droht eine Dämonenapokalypse, der ultimative Angriff der Dämonenwelt. Und vor diesem Hintergrund die Love Story. Die Nachwuchshexe Vian ist unsterblich in den Obermagier Esra verliebt. Darum geht's. Und ich sag mal, Jan, ich denke, wir sind beide nicht unbedingt die Zielgruppe. Hat dich die Liebesgeschichte, haha, verzaubert?
Naja, also wir sind wirklich nicht Zielgruppe. Mara Wolf hatte uns ja geschrieben auf Facebook und auch gesagt, sie kann bis jetzt die männlichen Fans, die sie hat, tatsächlich an zwei Händen abzählen. Also Zielgruppe sind wir nicht. Und wenn ich ehrlich bin, nein, ich fand tatsächlich den Hintergrund spannender als diese Liebesgeschichte. Mhm. Denn ja, es ist ein junges Mädchen, das liebt den mysteriösen Mann. Habe ich viel Verständnis für. James Dean lässt grüßen. Aber es bewegt sich doch alles immer in dem gleichen Kreis. Also man kommt nicht vorwärts. Es ist gleich im Prolog alles festgelegt. Sie liebt ihn, er will die Liebe aber nicht eingestehen. Sie glaubt, er liebt ihn doch. Sie hasst ihn, sie liebt ihn wieder. Ein kleines Zeichen. Genau. Sie schließt mit der Liebe ab, sie liebt ihn wieder. Und ja, wenn ich mich erinnere, war das wahrscheinlich mit 15, 16 tatsächlich so, als ich das erste Mal verliebt war, dass ich auch bei jedem Zeichen zwischen Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt geschwankt bin. Heute finde ich, würde ich mir ein bisschen mehr Reflexion, ein bisschen mehr Entwicklung vor allem auch wünschen.
Mir ging es ganz ähnlich. Ich habe mich wirklich geärgert über dieses Buch. Nicht wegen der Fantasy, nicht wegen dieser, ja, schmonzettigen Liebesgeschichte. Ich sag mal, das Buch hat 440 Seiten. Und 350 Seiten, du hast es gesagt, passiert nichts. Die labern nur. Dann hat er gesagt, dann hat sie gesagt, Esra liebt mich nicht. Warum liebt Esra mich nicht? Vian ist krank, Dämonenfieber, sie stirbt wahrscheinlich und dann doch nicht. Und was mich wirklich stört, es ist total unsinnig. Das behauptet große Gefühle. Man taucht gar nicht wirklich ein in die Welt. Da sind so ein paar Zaubersprüche wie bei Harry Potter im Harry Potter-Style. Protecto Portus, schütze die Tür. So ein bisschen X-Men mit diesen verschiedenen Begabungen der Hexen. Und dann ist so eine dysfunktionale Beziehung zu diesem Esra. Das ist so ein bisschen 50 Shades of Grey ohne Kabelbinder. Das ist alles so blutleer und, Verzeihung, geschwätzig. Also kein echtes Gefühl. Und darf ich noch eins sagen? Es ist wahnsinnig prüde. Es gibt eine erotische Szene ganz am Anfang und die klingt so, ich zitiere das mal. Ich drücke mich ihm entgegen und dann wanderten meine Finger zu dem harten, ja, festen Körperteil, den ich an meinem Bauch spürte. Ich sag mal, Körperteil. Es gibt noch eine Sexszene am Ende, ohne zu viel zu verraten, aber die gehört auch nicht zu den literarischen Höhepunkten.
Was ich so schade finde, weil es gibt eigentlich ziemlich viele Nebenfiguren, die ganz vielversprechend sind. Es sind ja drei Hexenschwestern.
Genau.
Und da gibt es Aimee und Mael, die beide ziemlich spannende Persönlichkeiten zu sein scheinen. Die beide, die eine ist ein bisschen stürmischer, die andere ein bisschen ernster. Und es schwingt immer mal so an, dass in der Vergangenheit die beiden jüngeren Schwestern auch immer damit gekämpft haben, dass die ernstere die Mutterrolle einnehmen musste. Dann gibt es eine Figur, die ich unglaublich toll fand. Das ist ein Dämon, Caleb heißt er.
Der ist super.
Der ist richtig super. Gut gelungen.
Und der ganz ist witzig.
Das ist ein Dämon, der eigentlich ein guter Dämon ist. Genau. Man denkt ja am Anfang, die Dämonen, klar, das sind die Bösen, die Hexen sind die Guten und das verschiebt sich so ein bisschen im Laufe der Geschichte und Caleb ist das beste Beispiel dafür. Ja. Und wie der eigentlich auch auf eine, ja, MeToo darf man dabei nicht im Hinterkopf haben, aber wie der mit jeder Frau flirtet, die ihm vor die Füße kommt, das ist witzig. Er isst dann eine Marmelade und wird ganz besoffen von dieser Marmelade, weil da irgendwas reingemischt ist und das ist eine Figur, die ist so lebhaft, da hätte ich mir viel mehr von gewünscht.
Ja. Während Vian zum Beispiel, die Hauptfigur, die ist total blass und ich finde die total unsympathisch. Also ich finde sie auch narzisstisch. Früher hätte man in den 50er Jahren gesagt, sie sei eine dumme Gans, möglicherweise. Die ist wahnsinnig nervig.
Na, vielleicht ist sie unreif. Ich meine, sie ist ja auch noch relativ jung. Und diese Gefühle, dieses Verlassensein, da ist man plötzlich, die Eltern sind weg, man ist krank, man ringt mit dem Tod und muss das Land verlassen, weiß nicht, was aus dem Leben wird und kommt dann zurück. Und hat die große Aufgabe, alleine jetzt die Dämonen zu besiegen oder den Pakt zu bündeln, weil sie soll ja mit Esra wieder Kontakt aufnehmen, die gescheiterte Liebe, damit Esra als Magier vielleicht zustimmt, dass man mit den Dämonen wieder reden kann. Also die ganze Last der Weltrettung lastet auf ihren Schultern. Und dass das jetzt nicht die reifste Persönlichkeit ist, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Aber das über 440 Seiten zu lesen, das ist dann auch nicht ganz leicht. Ich habe ab Seite 350 ungefähr aufgemerkt, denn dann kam ein ganz besonderer Twist. Da geht es darum, welche Bedingungen die Dämonenwelt für die Verhandlungen mit den Hexen und Magiern stellt. Und das ist eine interessante Idee. Das können wir jetzt nicht verraten, aber das ist wirklich, da habe ich gedacht, habe ich an mir gemerkt. Ich habe viel interessierter und begeisterter gelesen, aber nach die 350 Seiten, die muss man erstmal durchhalten. Da kann man sagen, ja, ihr da mit euren wichtig-popichtigen Nobelpreisträgern normalerweise. Ich habe mich wirklich gefragt, was die Menschen daran finden an dieser Literatur. Und ich war aber ja bereit, mich auf Hexengeschichte einzulassen. Ich sag, okay, I'm buying it. Und Shakespeare, den glaube ich in Macbeth zum Beispiel. Dem glaube ich die Hexen. Das hinterfrage ich gar nicht. Das hier ist wirklich so blutleer und so gar nicht zauberisch. Das spielt ja offenbar in der Gegenwart, in Frankreich in der Gegenwart mit Telefonen.
Und Netflix.
Und Yoga, Jogginghosen und so. Aber in einem französischen Dorf, wo man noch selbst Brot backt, sozusagen. Da kommt dieses archaische, dieser erdige Geschmack durch. Aber so ein paar französische Namen mit Akzent und mit einem Trema über dem E, die reichen noch nicht für so eine Exotik, die es eigentlich für Fantasy braucht.
Was mir aber ganz gut gefallen hat, um es mal mal was Positives zu suchen, ist diese Anbindung an die Artus-Saga. Also da merkt man doch, dass sich Mara Wolf damit beschäftigt hat. Da gibt es die Geschichte von Merlin und Vivian, der Zauberin, die ihn am Ende gefangen hat. Da gibt es diesen Wald Brocéliande, wo tatsächlich der Pakt damals geschlossen wurde. Also man spürt schon, da beruft sie sich doch auf ein literarisches Grundwissen, was da mitspielt. Man könnte sogar behaupten, ich musste jetzt komischerweise ganz stark an den Werther denken, denn da geht es ja auch um eine unglückliche Liebe. Werther liebt Charlotte, Charlotte liebt Werther. Es geht hin und her und er ist unglücklich und glücklich und unglücklich und glücklich. Und dann gibt es eine Szene. Sie tanzen miteinander, sie kommen sich nahe. Das ist für die damaligen noch brüderen Zeiten ja fast so etwas wie Geschlechtsverkehr. Und dann erzählt sie ihm, sie ist verlobt. Und ein Gewitter zieht auf. Und genau so was Ähnliches passiert ja auch. Man könnte also sagen, Werther ist auch schon ein Elementhexer gewesen.
Ansonsten ist es aber so, du hast schon die Marmeladen angesprochen, also das ist eine krasse, hierarchische, nach Männer und Frauen unterteilte Gesellschaft, die Mara Wolf da entwirft. Die Hexen, das sind die, die Zaubermarmelade einkochen. Die Hexer sind schon die Mächtigeren und darüber sind dann die Alleskönner, die Magier. Und das ist schon ein, ja nicht verstörendes, aber ein irritierendes Bild, finde ich schon, von dem, was eine Gesellschaft sein kann und sein sollte.
Absolut, es beginnt ja gleich mit dem ersten Satz. Der erste Satz ist nämlich ein Verbot. Du darfst um diese Zeit nicht allein herkommen, wie. Das heißt, Ezra, der Mann, verbietet Vian, dem kleinen Mädchen, oder sagt ihm, was es tun darf und was es nicht tun darf. Und anstatt dann zu rebellieren, anstatt dann stark zu sein und sich aufzulehnen und zu sagen, ich bin eine Frau von heute, du hast mir gar nichts zu sagen, wirft sie sich an seine Brust und seufzt und hofft, dass er sie vielleicht doch liebt.
Ich finde ja, wenn Menschen das lesen und gut finden und sich rühren lassen und fesseln und das packend finden, wie finden die dann richtig gut geschriebene, tolle Literatur? Die bekommen ja einen Literaturschock, so einen Zuckerschock, einen Endorphinschock. In jedem sechszeiligen Else Lasker-Schüler-Gedicht steckt, finde ich, mehr Emotion als in diesen 440 Seiten. Also ich finde, wenn man sich davon schon begeistern lässt, von dieser Literatur, dann wartet, liebe Leserinnen und Leser, vor allen Dingen liebe Leserinnen, dann wartet eine ganz reiche, romantische Fantasy-Welt auf euch.
Aber fangt nicht gleich mit Else Lasker-Schüler an, weil das wird euch vielleicht doch eher erstmal verwirren. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Und ich finde doch, also das ist Mara Wolf schafft mit diesen Büchern wirklich, sie hat ja 2 Millionen Bücher, heißt es, mittlerweile verkauft. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, sie hat in den vergangenen 9 Jahren 30 Bücher geschrieben, mehr als 30 Bücher, das muss man auch mal schaffen. Aber dass es ihr gelingt, so viele junge Mädchen hauptsächlich dazu zu bringen, zu lesen, Bücher zu kaufen, anzufassen und damit eine Tür öffnet, wo da ja noch ganz viel mehr kommen kann. Die Nebel von Avalon sei jetzt mal vielleicht als kleiner Schritt eingeworfen. Das finde ich schon ganz großartig. Und es kommen ja noch 2 Teile.
Es kommen noch 2 Teile. Es gibt einen Cliffhanger am Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses erste Buch mich jetzt so begeistert hat, dass ich das zweite noch einmal lesen würde. Wahrscheinlich wird es ausgelost werden in einer späteren Bestseller-Challenge.
Lass uns mal schnell eine neue Madeleine eintunken, um auf neue Gedanken zu kommen.
Wir haben ja nicht nur Mara Wolf gelesen, die 440 Seiten, sondern wir haben auch noch andere Bücher gelesen. Was lag auf deinem Nachttisch?
Ganz andere Kost, nämlich ein politisches Sachbuch von Elliot Weinberger, wobei es auch in diesem Sachbuch um Dämonen geht, nämlich um Herbert Chadbourne. Das ist ein Student an einer evangelikalen Universität. Der wurde im Golfkrieg, so denkt er, biologischen Kampfstoffen ausgesetzt, hat ein Zucken entwickelt. Und die Universität aber sagt, die Evangelikale, das Zucken ist ein Zeichen dafür, dass er von einem Dämon besessen ist, den Gott ihm wegen seiner Sünden geschickt hat, und exmatrikuliert ihn. Und das Traurige ist, das ist keine Erfindung, das ist tatsächlich so passiert. Neulich in Amerika heißt dieses Buch. Elliot Weinberger ist ein Publizist, der seit Jahren schon kritisch beobachtet, was in der Welt passiert und darüber schreibt. Und ein Intellektueller, wie man ihn am besten so als Elfenbeinturmfigur sich vorstellen kann. Er sitzt und liest und verarbeitet sein ganzes Wissen in Bücher, wo er dann die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie man einen alten chinesischen Text zum Beispiel richtig übersetzen sollte, und füllt damit hunderte von Seiten. Mhm. Und er hat jetzt über die vergangenen Jahre, Jahrzehnte muss man schon sagen, sich die Politik in den USA angeschaut und einfach nur aufgelistet, was passiert ist, was dort Menschen gesagt haben. Und wir haben ja schon Dutzende Bücher gelesen oder gehört, was Donald Trump wieder gesagt hat, wen Donald Trump wieder angegriffen hat. Deswegen hat mich der Teil über Trump, der natürlich auch vorkommt, ja fast schon ein bisschen gelangweilt, das hat man alles schon gehört, aber er blickt eben auch auf die Zeit davor und erzählt, was bei den Republikanern eigentlich schon zu Bush-Zeiten, zu Reagan-Zeiten alles los gewesen ist.
Dass es so eine strukturelle Geschichte ist und nicht nur an Trump festzumachen.
Absolut.
Das war für mich, ich habe durchgeblättert und in der Tat ist das für mich ein Aha-Erlebnis gewesen, dass man gesagt hat, ach ja, wir haben George Bush, haben wir ja schon vergessen über Trump. Das, was er gesagt und gemacht und getan hat.
Genau, und mir ging es tatsächlich so, dass ich auch immer dachte, ja, Donald Trump, vielleicht machen wir auch einen Fehler, dass wir immer nur schauen, was er alles Dummes macht, aber wir sollten uns mal mit seiner Politik beschäftigen, wir sollten vielleicht wieder mehr inhaltlich berichten und nicht nur sagen, was er getwittert und wo er wieder einen Fehler gemacht hat. Aber wenn man das dann liest, was tatsächlich unter Bush alles schon sich durchgesetzt hat, ich zitiere zum Beispiel, die Republikaner setzen sich für die Bildung ein, heißt es an einer Stelle, dieses Jahr hat der Präsident neue Bildungsinitiativen vorgeschlagen, $40 Millionen, damit Experten in Mathe und Naturwissenschaften Lehrer werden können, $100 Millionen für leseschwache Schüler und $270 Millionen für Kurse über sexuelle Enthaltsamkeit, veranlasst von George W. Bush. Mhm. Oder solche Beispiele, dass der Minister für Artenschutz vorher Großwildjäger war und sein ganzes Büro vollhing mit Trophäen, die er selber geschossen hat. Und all solche Unverfrorenheiten werden da massenhaft aufgeführt. Und zwar auf eine ganz spannende oder noch erschreckendere Art, weil er überhaupt gar nichts dazu sagt. Er erzählt es einfach nur.
Ich habe mich gefragt, für wen dieses Buch eigentlich ist. Glaubt er, mit diesen Texten einen Trump-Anhänger überzeugen zu können, doch Joe Biden zu wählen zum Beispiel?
Ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich glaubt oder ob er einfach als Chronist für die Nachwelt etwas festhalten will. Es gibt eine Stelle, da heißt es dann ganz programmatisch, und damit fing es an. Und da merkt man, okay, hier beginnt etwas, wo er selber feststellt, das hätte ich mir in meinem Leben nicht träumen lassen, dass ich solche Zeiten noch einmal erleben muss. Aber du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Es gibt so viele Bücher, die Nichte von Trump, Mary Trump hat jetzt gerade eins rausgebracht, dann gibt es dieses Fire and Fury, heißt es, glaube ich, so viele, wo man denkt, ja, wir haben alle begriffen. Das ist, finde ich, das Besondere an diesem Buch, dass es den Bogen etwas aufspannt und dass es eben nicht nur sagt, wir reden über Trump, sondern dass es sich ganz viele republikanische Senatoren und Minister von republikanischen Behörden anschaut und sagt, schaut mal her, die sind alle genauso, die denken genauso. Das ist nicht der eine, das sind nicht die Senatoren, das sind viel, viel, viel mehr Menschen, die so denken und von diesem System auch profitieren, sich bereichern, sich gegenseitig die Jobs zu schieben. Also das hat mir doch nochmal etwas Neues gezeigt in diesem Buch.
Du hattest also ein politisches Sachbuch und ich hatte einen gesellschaftspolitischen Roman auf meinem Nachttisch liegen. Das Buch mit einem kreischend bunten Cover. Der Feminist brüllt es mir in Neon entgegen. Dann noch der Bizeps-Torso eines Bodybuilders. Ein Buch aus Spanien. Ivan Repilla ist der Autor. In Spanien bekannt, bei uns noch nicht. Das ist der erste Roman, der von ihm übersetzt wurde. Und das ist schon schräg. Ein spanischer junger Kerl, also eher so ein Durchschnittstyp. Der verliebt sich in eine Hardcore-Feministin. Und er sieht plötzlich Frauenfeindlichkeit in seiner Familie, in seiner Umgebung, in seinem Land ganz anders. Und er geht in Konflikte, in die Familie, bei Geburtstagsfeiern, streitet sich mit Vater und Onkel, mit seinen Mitbewohnern, die nennen ihn dann einmal so, du Feminist, als Schimpfwort. Und er hat dann einen Plan und er gründet eine Art Untergrundgruppe mit akut frauenhassenden Kerlen. Und er nennt sie der fallische Staat. Und er provoziert, er führt Aktionen durch, Mobbing, Psychoterror gegen Frauen, antifeministische, misogyne Interventionen. Und er legt es darauf an, auf den Konflikt. Und es passiert. Die Frauen, die Feministinnen, die reagieren. Und es kommt zu Gegenangriffen. Es eskaliert total bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Dann reagiert der Staat. Und genau das hat er beabsichtigt. Also er wird so zu so einer Art Märtyrer für die gute Sache. Er macht sich zum Ultramacho und bringt die Bewegung hin zum Guten. Das ist natürlich eine Beobachtung von Spanien heute. Ich habe immer gedacht, naja, in Deutschland würde man das vielleicht nicht gleichermaßen schreiben können, habe ich schon gedacht. Also Spanien hat vielleicht doch mal eine ganz eigene Thermik.
Ja, sicher. Wobei ich es doch eher als Satire gelesen habe, weil ich finde, beide Seiten, sowohl die Männlichkeitsbilder, die gezeigt werden, als auch die feministischen Bilder, die Frauenbilder, sind doch schon sehr schwarz-weiß, schablonartig.
Genau.
Das beginnt ja damit, dass da Männer stehen, die gegen die Feministinnen brüllen wollen und nur sagen, oh, die sieht aber geil aus, die sieht aber geil aus. Und na, das sind natürlich Männerbilder, ja, die gibt es bestimmt auch, aber das wird auch in Spanien nicht die Mehrheit der Gesellschaft sein. Ich finde aber, trotz dieser oder gerade wegen dieser Zuspitzung, werden da ganz interessante Gedanken aufgeworfen. Genau. Es gibt dann ja diesen Porno, der geteilt wird, in einer Männer-WhatsApp-Gruppe, glaube ich. Und er stellt die Frage, ja, weiß die Frau das denn? Und sofort, nur weil er das mal in Frage stellt, ist er der Feminist, der in die Ecke gestellt. Ist der Feminist,
genau.
Und natürlich wirft das Fragen auf. Also wie viel nimmt man hin? Wann muss man sich entgegenstellen? Was hat man eigentlich selber? Wie viel macht man vielleicht auch einfach nur unter dem Druck von anderen in einer Gruppe? Unter der Geschichte selber finde ich ganz viele spannende Denkanstöße. Aber ich glaube nicht, dass das ein ernstzunehmendes Bild irgendeiner Gesellschaft ist, hoffe
unbedingt,
ich zumindest.
Unbedingt nicht, aber es liegt natürlich schon, ich glaube schon, der Roman hat den Anspruch zu sensibilisieren für solche Dinge. Solche WhatsApp-Gruppen wird es geben, bin ich mir ganz sicher. Und ich fand dieses Gedankenspiel und diese Sensibilisierung stark und das liest man vor allen Dingen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, vom Stil her wirklich so ganz locker und gut weg. Man bekommt ein Gefühl dafür, für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen und das dann auch Luft nach oben ist.
Und man lernt ganz viel über feministische Texte. Judith Butler, erinnere ich mich, habe ich im Studium auch mal gelesen. Aber hier bekommt man sie dann, weil ja der Protagonist den Text nicht versteht, ganz leicht für Einsteiger nochmal erklärt. Was sind eigentlich ihre Kernaussagen?
Und Siri Hüstvedt kommt auch vor, nämlich auf Seite 22.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Ja, Siri Hüstvedt ist sicherlich eine der ganz großen Autorinnen aus Amerika, die wir haben. Mit ganz vielen Romanen hier auch in Deutschland erfolgreich gewesen. Was ich liebte, war ihr großer Durchbruch. Da geht es um zwei Paare, Leo und Lucille und Bill und Erika. Es geht aber vor allem auch um das Patriarchat. Es geht darum, wie Männer Frauen dominieren, wie Männer den Kunstbetrieb dominieren und sagen, wer da auftreten darf und wer nicht. Es gibt in Was ich liebte so ein ganz beeindruckendes Bild. Das Bild einer Frau, ein Gemälde und der Schatten des Künstlers wirft sich auf sie. Dann folgten Der Sommer ohne Männer und da tauchen auch das erste Mal Hexen auf. Mhm. Nämlich gibt es dort eine Lehrerin, Mia, die eine Gruppe von Mädchen unterrichtet. Aber diese Mädchen wollen nicht hören, sie spinnen Intrigen, sie sind laut, sie sind ungebärdig und werden deswegen von ihr als Hexenzirkel beschimpft. Also eine Expertin für Hexen, daran ging es auch in ihrem letzten Roman, damals heißt er, wo eine Gruppe von Hexen tatsächlich in New York der 70er Jahre sich findet. Und da in New York sitzt sie jetzt auch und wir sind übers Internet per Videokonferenz verbunden. Wir sehen sie auch schon. Hello from Hamburg.
Haha, can you hear me?
Yes.
We will talk in English, of course, but we will translate it, Siri. Wir werden dieses Gespräch auf Englisch führen, aber zumindest das Wichtigste nach jeder Antwort für euch auch übersetzen. Und die ganze Übersetzung findet ihr dann bei uns auf der Internetseite ndr.de/eatreadsleep. Siri, Sie können uns jetzt zwar nicht sehen, aber Daniel und ich sitzen hier bei Madeleines und Tee in Andenken an Marcel Proust and his
Richard. Sounds very nice.
Sie leben ja in New York und wir kennen New York als die Stadt, die niemals schläft. Wie geht's Ihnen denn heute in New York?
Well, the city that never sleeps has been sleeping for quite some time, as you know. And it's considerably calmer. In April, the city reached its peak of deaths. We lost 25,000 people in the city. So this has been a very difficult time here. And the city has only been very slowly opening up. There's still many people who are not going out very much. The restaurants are not open. We are living in fear, despite the fact that very few people actually are sick now in New York City. We still live in fear of people coming in from states where the virus is raging. So the United States is in a bad place in terms of the virus, but also, of course, economically and politically. This is not a good time.
Im April sind in New York 25.000 Menschen an Corona gestorben und die Stadt, die niemals schläft, öffnet sich jetzt nur sehr langsam wieder. Wir leben in Angst, sagt Siri, denn die USA seien in einem schlechten Zustand mit Blick auf das Virus, aber auch wirtschaftlich und politisch. Wenn ich an das Leben einer Schriftstellerin denke, dann stelle ich mir sie ohnehin als eine Art dauerhafte Quarantäne vor. Was bedeutet diese Zeit jetzt gerade für Sie und Ihre Arbeit?
Right. So what's interesting is that my life has not changed significantly in terms of my work. You know, I get up early in the morning. I'm at my desk by about 6:30. And then I work through the morning, often into the early afternoon. And then I read for 3 or 4 hours in the afternoon. This has been my routine for many, many years. That did not change. I'll tell you what changes, however, which is interesting, is the context for one's work, right? Which is that all of that external reality does have an impact on your private world, even if it hasn't changed. And during the peak of the pandemic here in the city, while I was working, the two sounds I heard were birds, more birds than I've ever heard in New York City, and sirens. The sirens went 24 hours a day and served as a reminder of people dying and all the others who were implicated just by that single sound.
Ihr Leben, sagt sie, hat sich nicht gravierend geändert. Sie schreibt viel, sie liest viel, eigentlich so wie immer. Was aber ganz anders ist, das ist jetzt der Kontext, das, was eben draußen passiert. Und das beeinflusst sie natürlich. Während des Höhepunkts der Pandemie, erzählt Siri, da hat sie zwei Geräusche gehört. Zum einen Vögel, so viele wie noch nie in New York, und Sirenen, 24 Stunden am Tag. Und das hat eben ununterbrochen in Erinnerung gerufen, dass die Pandemie da ist, dass Menschen an ihr sterben, es also wirklich keine guten Zeiten sind in den USA. Aber kommen wir zur Literatur. Sie hat gesagt, sie liest noch immer viel. Was sind das für Bücher, die Sie jetzt in dieser ganz besonderen Zeit lesen? What are these for books which are lying on your nightshelf?
Oh dear. Well, I can look over here. I'm in my study. There's a extraordinary book that was actually written in 1974 by a woman named Fran Ross called Oreo. She died at age 50, and that book received almost no attention when it was published. Then it was republished by New Directions Press in 2015 and had somewhat of a renewed life. You know what Oreo in American English was used to accuse black people of being black on the outside but white on the inside?
Yeah.
Did you know that?
No, I didn't, but the book was published in German as well and won the Translators Prize at the Leipzig Book Fair this year.
Well, whoever had the oomph and the brilliance to translate that very difficult book, my hat is off, because it is one of the most complex, brilliant comic novels that really I have read. I mean, it's way up there in my book, and I've been fighting to get that book as much recognition as it can, because I think it's a work of comic genius.
Her name is Pieke Biermann, and we'll pass this praise on, promised.
Okay, please give her my salute, because it really is a. When I was reading it, I thought, how can anyone translate it? I think only the most gifted translators could take on that book.
Es gibt ein Buch, von dem Siri Höstvedt schwärmt, und das ist Oreo von Fran Ross. Das wurde schon 1974 veröffentlicht. Es geht darin um Menschen, die wie der Keks zwar schwarz sind, innen aber weiß, sich also wie weiße Menschen verhalten. Und das wurde jetzt neu aufgelegt. Gibt es übrigens auch auf Deutsch. Pieke Biermann hat das übersetzt und wurde dafür mit dem Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Was Siri mit unglaublicher Bewunderung erfüllt, erzählt sie, denn aus ihrer Sicht kann man dieses Buch gar nicht übersetzen. Aber sie ist so begeistert, sie wünscht sich, dass Oreo möglichst viele Leserinnen und Leser findet. Wir nehmen das also gern mit in unsere Shownotes auf, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Aber kommen wir nun zu den Hexen, wie versprochen. Denn in Siri Höstvedts Roman Damals, da geht es um einen Hexenzirkel aus den 70er Jahren. Und ich möchte wissen, wie hat sich denn das Bild von Hexen in der Moderne verändert? How did the image of witches change in modern times?
Now, the witch never dies, right? It keeps popping up in our collective imaginations over and over again. And I think what's interesting is, for example, in the last terrible election that the United States had, Hillary Clinton was repeatedly cast as a witch. There were images of her as the conventional witch, you know, with the green face and a broom and the pointed hat, repeatedly during the campaign. And there were far right blogs or whatever they are that really argued that Hillary Clinton was a supernatural being, and that if you got close to her, she smelled of sulfur. I guess that was hell. So this never stops. And actually, if you look at both South Africa and India today. There have been witch hunts. They're still alive. This goes on. It is not over.
Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA ist Hillary Clinton immer wieder als Hexe abgebildet worden, mit grünem Gesicht und Besen, und es gab sogar rechte Blogs, die behaupteten, sie habe übernatürliche Kräfte und würde nach Schwefel riechen, also nach Hölle. Und in Südafrika und Indien werden noch immer Frauen als Hexen verfolgt. Kann Literatur daran denn etwas ändern? Also können ihre Geschichten stärker sein als diese rechten Blogs?
What I think literature has done for me is that there are certain books in my life that have been powerful enough to change my internal reality. So I think the encounter between a person and a text is a very private affair, but books can have deep and lasting effects on that particular reader. Now, is that going to enact a revolution or or change the course of history? Probably not. I think that can happen at times. You know, the manifesto is a literary form that can have great effect on people, depending on the moment in history. Take Proust, right? Mm-hmm. You were just talking about the Madeleine and Proust. Many people who have read Proust recognize something that they feel is true about being a person, but they couldn't have recognized that truth, I think, without Proust. That's a rather deep thing. Does that change the course of political history? I don't think that's clear, but that it can have dramatic effects on a particular reader, that I think goes without question.
Bücher, sagt sie, können schon ein Leben ganz dramatisch verändern. Zum Beispiel bei Proust, um auf ihn zurückzukommen. Viele Leserinnen und Leser von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die sagen, sie haben etwas darüber gelernt, was es bedeutet, man selbst zu sein, was sie ohne dieses Buch nicht begriffen hätten. Dadurch ändert sich also was für sie, aber ob davon nun die große Politik verändert wird, da muss man doch ein großes Fragezeichen hintersetzen. Und doch gibt es ja in Büchern, stereotype Darstellungen, die Siri Höstwert mit ihren Büchern auch überwinden möchte, Darstellung von Männern und Frauen ganz besonders. Und das trifft ja auch auf Hexen zu, die meist als hässliche, alte, böse Frauen dargestellt werden. Und nun hat uns Siri erzählt, sie hat als Kind unglaublich gern Hexengeschichten gelesen. Gab es da denn irgendwelche Vorbilder? So when you were reading witch stories as a child, did you have any role models in there or were you just frightened?
As with, you know, many children, I read Grimm's fairy tales. I love fairy tales. And I loved the frightening figure of the witch. I was afraid of the witch. And at the same time, I think that the witch carries a kind of rage and violence and power that has its seductive aspects.
Sie hat die Märchen der Gebrüder Grimm gelesen und erzählt, sie hatte natürlich Angst vor der Hexe, aber sie hat diese Hexe auch geliebt, weil sie so aggressiv war, weil sie so viel Macht hatte, weil sie so anders war. Das hatte durchaus etwas ganz Verführerisches. Und diese Aggressivität, die hat sie auch in ihrem Roman damals aufgegriffen, denn ihr Hexenzirkel, der versucht, sich gegen gewalttätige Männer zur Wehr zu setzen.
Yes. Nevertheless, it's true that the underlying, if you will, the more serious aspects of the witches in the book, and I think that serious aspect is embodied by the witch named Patty, who studied philosophy and is thinking about what has been left out of Western philosophy. And she says very, very clearly that it's the mother, right? And that birth and gestation are missing from the Western philosophical tradition, and that is indeed true. What she wants to do is restore beginnings inside the body of a woman to Western philosophy, there's a lot about death. There are very, very few philosophers that treat beginnings. So she's both a little bit loony, and her philosophical leanings I'm actually very sympathetic to. The middle class woman was turned into the angel of domestic life, someone who was never supposed to be angry, who was never supposed to be rebellious, you know, who educated her children in moral virtue, that has lasted in the culture, especially among middle class women, as an ideal, is not gone.
But reading, as you said before, might change that, especially reading your books. And we have to say many greetings from our listener, Michaela, who is a great fan of your books. We asked our readers,
That's
our listeners,
nice.
What is your most favorite book? And she said, Siri Hustwit. What I loved. I had to pass
That's
it on.
That's very nice.
There's just one question left, Siri. Thank you very much. But the question I have to ask, when shall we three meet again?
When shall we three meet again? Well, over a witch's dinner, maybe.
We are very much looking forward to that. Thank you. Thank you very much.
Okay.
And take care.
Take care. Bye-bye.
Yes, you too. Bye, guys.
Es gibt in dem Roman auch eine Hexe namens Patty, die Philosophie studiert und darüber nachdenkt, was in der westlichen Philosophie eigentlich fehlt. Und das ist für sie die Mutter. Es wird viel über den Tod nachgedacht, aber nur sehr wenig über die Anfänge, das Heranwachsen von Leben im Mutterleib. Ja, und da kommt Siri Hustwit dann auch nochmal auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu sprechen. Die durchschnittliche Frau der Mittelklasse wurde zur guten Seele der Familie stilisiert, die niemals rebellierte und ein Vorbild an Tugend und Moral ist, ja, und dieses Ideal gibt es noch immer. Aber zumindest die Bücher von Siri Hustwit, die bringen ja dieses fragliche Ideal kräftig ins Schwanken.
Und Grüße von Michaela haben wir auch noch ausgerichtet. Sie hat uns nämlich geschrieben und gesagt, dass zu ihren absoluten Lieblingsbüchern Was ich liebte von Siri Hustwit gehört. Vielen Dank dafür, Michaela. Ja, das war jetzt unser erstes Gespräch auf Englisch und uns würde interessieren, braucht ihr die kurzen Übersetzungen von uns oder habt ihr es so auch ganz gut verstanden? Oder wäre es euch lieber, wenn wir gar nichts übersetzen oder alles übersetzen? Schreibt uns gern an eatreadsleep@ndr.de und wie versprochen auf unserer Internetseite findet ihr auch nochmal das gesamte Gespräch auf Deutsch zum Nachlesen.
Und jetzt kommen wir, wie immer, zu unseren Herzensbüchern.
Die All-Time-Favorites.
An dieser Stelle stellen wir ja unsere Lieblingsbücher vor, Bücher, die uns unser Leben lang schon begleitet haben, die uns verändert haben, vielleicht auch erschüttert haben, die wir wieder und wieder lesen. Aber wir wollen auch eure Lieblingsbücher, also welche Bücher müsst ihr immer wieder in die Hand nehmen, welche haben euch so sehr beeindruckt, dass ihr sagt, darüber solltet ihr hier bei Eat, Read, Sleep doch auch mal sprechen. Die müssen gar nichts mit Essen zu tun haben. Und da hat Nele uns etwas geschickt. Und die hat ein Buch vorgeschlagen, da hat sie mich tatsächlich so ein bisschen ertappt, als ich das gelesen habe. Marleen Haushofer, Die Wand.
Die Wand, ja.
Dieses Buch hat sie mehrfach mit fast, du kennst das, oder?
Ich kenne es, ja.
Sie hat dieses Buch, schreibt sie, mehrfach mit Faszination gelesen, weil sie die Auseinandersetzung mit dem Reduzieren aufs Wesentliche so toll fand. Die Hauptperson wird nicht als unglaublich begabt für irgendwas vorgestellt. Sie ist in einem Bergteil plötzlich auf sich allein gestellt, eingeschlossen von einer durchsichtigen Wand. Das ist ganz kurz zusammengefasst die Geschichte. Und tatsächlich, warum ich mich so ertappt fühlte, ist, weil hier auch ein bisschen wieder das, was bei Siri Hustwit anklang, der männlich dominierte Kulturbetrieb sich niederschlägt. Denn Marleen Haushofer wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Sie starb vor genau 50 Jahren, Jubiläen ohne Ende, und sie taucht fast überhaupt nicht auf. Obwohl sie tatsächlich eine österreichische Autorin, eine ganz große Autorin ist, von ganz vielen gelobt. Elke Heidenreich hat gesagt, Die Wand, das ist eines von den 10 Büchern, die tatsächlich mein Leben verändert haben. Und trotzdem ist sie im Jahr 2020 bis jetzt ziemlich untergegangen.
Das ändern wir jetzt. Woran liegt das? Wir sind doch gar nicht mehr in so einem männlich dominierten hierarchischen Betrieb. Oder ist das noch so?
Naja, Hölderlin, Hegel, Beethoven. Das sind die drei großen Namen für 2020. Da ist dann vielleicht kein Platz mehr für Marleen Haushofer. Wobei sie sich in die Haarreihe Hegel, Hölderlin, Haushofer natürlich wunderbar eingegliedert hätte.
Für Alliterationsfetischisten, genau.
Gut, wir wollen das Buch jetzt aber vorstellen. Danke Nele dafür, die übrigens uns aus dem Süden, aus München grüßt. Also darauf einen Schluck Ostfriesentee, Nele. Dieses Buch erzählt tatsächlich die Geschichte einer Frau, die sich in einer Jagdhütte wiederfindet und da plötzlich ganz allein von der Außenwelt abgeschlossen ist. Sie ist da mit zwei Freunden unterwegs, die aber auf nicht weiter erklärte Art verschwinden. und sie stellt fest, da ist eine undurchsichtige Wand, durch die sie nicht durchkommt. Und so beginnt sie eben alleine in der Natur, sich mit sich selbst und mit dem Leben auseinanderzusetzen. Also so eine Robinson Crusoe-Geschichte vielleicht auf weiblich und schreibt das Ganze auf. Und das Tolle ist tatsächlich diese Auseinandersetzung. Sie sitzt da und stellt fest, was ist wirklich wesentlich. Es beginnt, heute am 5. November beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist, aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Und im Prinzip, ganz ehrlich, was sagt es aus, dass der 5. November ist? Es spielt ja gar keine Rolle. Sie konzentriert sich nur auf das, was rund um sie passiert. Ein Back to Nature, ein Zurück zur Natur, also ein Walden auf weiblich, könnte man vielleicht sagen. Also von Henry David Thoreau, dieses Buch, wo ein Mann in die Wildnis geht und auf sich alleine stehen möchte. Und sie tut das so notgedrungen. Und das ist auf der einen Seite die Abkapselung nach einer Katastrophe, dieser Isolationismus, Eskapismus. Da ist von drohenden Atomkriegen, wir schreiben das Jahr 1963, die Rede, die ja damals über der Welt standen. Also die Isolation, man kapselt sich ab von der Welt, auf der einen Seite als Schutz, dann aber auch wieder das Gefangensein. Sie kommt ja nicht raus aus dieser Welt.
Ich habe das tatsächlich, ein Freund von mir hat das auch gelesen und hat gesagt, das ist doch ein Buch über Depression. Das heißt, ich bin gefangen, ich komme nicht raus und bin auf mich allein gestellt und habe keinen Kontakt zur Außenwelt und die Kommunikation ist tatsächlich auch abgebrochen. Und das fand ich auch eine ganz interessante Deutung, klar.
So kann man es lesen, man kann aber es auch zum Beispiel in Anlehnung an Siri Höstwert als Kritik am Patriarchat lesen. Mhm. Diese gläserne Wand, so sollte das Buch ursprünglich mal heißen, wo Frauen einfach nicht weiterkommen, wo Schluss ist. Sie bleiben im Haus, sie kümmern sich um den Garten, um die Küche und dürfen nicht raus. Und dann taucht am Ende in dem Buch eben auch ein Mann auf, ein unglaublich aggressiver Mann, der eindringt in diese Welt, den sie dann erschießt. Und das scheint so eine Art Befreiung zu sein. Das ist dann der Schlusspunkt am Ende. Mhm. Dass der aggressive Mann, der ihren Hund tötet, einen Stier tötet, von ihr dann besiegt wird. Also auch, glaube ich, als Kritik zu lesen, ja, an den gesellschaftlichen Verhältnissen der 60er und vielleicht auch noch heute.
Marlen Haushofer, Die Wand, ein Buch, das das Zeug hat, ein Leben zu beeinflussen und eine Perspektive zu verändern. Zum 100. herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, Nele. Viele Grüße nach München.
Eines meiner Lieblingsbücher, und ich bin an meinem Buchregal lang gegangen und es ist mir ins sozusagen aus dem Buchregal in die Hand gefallen in diesen Tagen. Das Buch war jahrzehntelang in Deutschland verboten.
Oh,
Mephisto von Klaus Mann, Roman einer Karriere, ein Buch von 1936. Klaus Mann, der Thomas Mann Sohn, hat es im Exil geschrieben und es ist eine Abrechnung. Es geht um die Karriere eines Schauspielers, der sich so mit den Nazis arrangiert, dass er es am Ende bis zum Staatstheaterintendanten bringt. Es geht um Hendrik Höfgen, unbedingt mit D, Hendrik. Und alles schreit in diesem Buch den Namen Gustav Gründgens, unbedingt mit F. Denn Klaus Manns Schwester Erika, die war mal mit Gründgens verheiratet. Die haben zusammen hier in Hamburg Theater gespielt. Klaus Mann war auch dabei. Die waren so eine Clique, ein Freundeskreis. Die Ehe zwischen den beiden, zwischen Erika Mann und Gründgens, hat nicht sehr lange gedauert. Ich glaube, 3 Jahre waren die verheiratet. Und das ist hier dieses Buch. Man spürt es. Es ist eine Abrechnung mit dem Schwager, mit dem Mephisto, mit dem, der sich mit dem Teufel eingelassen hat, einen Pakt eingegangen ist, eben mit den Nazis. Für seine Karriere. Also es ist nicht nur schwarz-weiß. Ich finde, er kommt auch noch ganz gut weg. Er setzt sich für Freunde ein, die in Not geraten sind oder in den Nazis.
Ich fand ja diese biografische Geschichte gar nicht so spannend daran. Ich wusste damals, als ich es gelesen habe, auch nicht so viel über Gustav Gründgens, sondern ich fand viel spannender, dass es ja zeigt, wie man sich arrangieren kann, wie gerade auch der Kulturbetrieb, der da spielt, eben um in der Karriere voranzukommen, dann den Pakt mit dem Teufel schließt oder mit dem Naziregime. Und das kann man, finde ich, dieses Psychologische ist unglaublich stark gezeigt, weil natürlich hat es Vorteile. Natürlich muss man auch die Kraft haben zu sagen, wenn ich Nein sage, wenn ich nicht mitmache, was bedeutet das denn? Dann bin ich nicht nur raus, dann habe ich vielleicht sogar mein Leben bedroht, dann muss ich mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Das war das, was mich daran so erschüttert hat, dieses nachzuvollziehen und immer wieder festzustellen, dass ich mit dem Hendrik Höfgen teilweise doch sympathisiere, der doch eigentlich der Böse ist.
Was würde ich tun? Die Frage, die stellt dieser Roman, der 84 Jahre alt ist, der stellt diese Frage ganz aktuell. Wie arrangiere ich mich mit Recht und mit Unrecht? Und er zwingt mich zu einer Antwort. Und es ist eben alles nicht schwarz-weiß, sondern vieles ist grau. Mich hat tatsächlich, Klaus Mann hat ja gesagt, alle Personen dieses Romans stellen Typen dar, nicht Personen. Also es soll kein Schlüsselroman sein. Ich finde, es ist ein Schlüsselroman aus dem Bilderbuch. Es ist ganz klar, Goebbels wird nicht genannt, aber es ist sonnenklar, dass er gemeint ist. Es spielt 1936, da ist der Roman erschienen und einer der Obernazis, Göring, feiert ein großes Fest. Auch Goebbels ist da. Deutschland kann vor Kraft kaum laufen. Dieser Triumph mit Champagner und Parfum unter den Lüstern, das ist ein hohler Triumph. Die Schuld, das Verbrechen, alles ist da schon meisterhaft eingefangen in so einer großen Vorahnung. Und allein die ersten Seiten dieses Romans sind wirklich so mitreißend und so ein gesellschaftliches Panorama, das er aus der Distanz, aus dem Exil schon 1936 entwirft. Das ist wirklich ganz stark. Das Buch durfte wegen der Persönlichkeitsrechte, die verletzt waren, angeblich in der Bundesrepublik Deutschland nicht erscheinen, jahrzehntelang nicht. Und ich habe meine Ausgabe gefunden, habe ich jetzt gerade gesehen, das ist die erste, die in Ostdeutschland erschien, im Aufbau Verlag. 1957 steht hier drin. Das ist ein altes Buch, da hat tatsächlich der Vorbesitzer alte Zeitungsartikel als Lesezeichen reingetan. Wirklich sehr schön. Das finde ich immer toll, wenn man in ein Antiquariat geht und man findet dann so Hinterlassenschaften der früheren Leserinnen und Leser. Hier zum Beispiel aus dem Feuilleton eine CD-Rezension über eine Orgel-CD. Und es liegt auch noch ein Klappentext sozusagen bei als Lesezeichen. Leon Feuchtwanger sagt, das Buch ist mit Hass geschrieben, aber es ist ein Hass, welcher den dargestellten Menschen und Dingen Dichtigkeit gibt, Haltbarkeit und eine faszinierende Überwirklichkeit. Und das ist natürlich so Feuilleton-Sprech. Aber das stimmt, wie du sagst, es geht nicht nur um Gustav Gründgens, es geht nicht nur um Goebbels und es geht nicht nur um Hitler und so, sondern es geht um Typen, das stimmt schon. Es ist darüber hinaus eben ein ganz starkes Buch, weil es mich zwingt zu einer Haltung, was würde ich tun? Und das finde ich, das ist Klaus Mann. Besonders gut und besonders stark gelungen. Ein Buch, das ich öfter schon gelesen habe und immer wieder gern zur Hand nehme. Das ist wirklich, das ist große Literatur. Das finde ich wirklich ganz stark.
Ja, aber diese Frage, was würde ich tun, ist eine, die man sich natürlich immer wieder stellen kann. Und da kommen wir fast wieder zu Elliot Weinberger, der sich ja gestellt hat und gesagt hat, auch ich schreibe das auf. Vielleicht wird ja neulich in Amerika irgendwann dann der Schlüsselroman, wo wir in 40 Jahren hier sitzen und darüber sprechen und sagen, weißt du noch damals, das Buch hat uns aufgewühlt.
Und Fragen, die wir uns stellen, ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Rubrik.
Das Quiz.
Vor diesem Moment habe ich tatsächlich schon 2 Wochen Angst, weil ich weiß, dass Jan Ehlert alles weiß und wahrscheinlich ganz viele schwierige Fragen vorbereitet hat.
Ich finde, dieses Gerücht müssen wir irgendwann mal richtig stellen, denn jedes Mal sitze ich hier und denke, jetzt muss ich ja alles wissen, jetzt kann ich ja nur noch versagen und denke mir dann extra leichte Fragen aus, damit ihr auch alle bestehen könnt.
Jetzt sag noch leichte Fragen und dann scheitere ich. Ich fange aber einfach mal an mit der Kategorie ein Buch in einem Satz. Französische Supernase mixt und mordet.
Cyrano de Bergerac von Edmond Rostand.
Ich dachte an das Parfum von Patrick Süskind.
Ah. Richtig, der hat auch eine Nase, keine so große.
Und der mixt vor allen Dingen auch ganz schön. Genau.
Keine so große wie der Cyrano de Bergerac, das stimmt.
Die Supernase, genau.
Ich habe zunächst die Kategorie erster Satz. Einer der, da wir vorhin über Romantasy gesprochen haben, eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Literaturgeschichte beginnt mit dem Satz: Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Frau.
Oha, den ersten Satz kenne ich jetzt nicht. Da habe ich keine Assoziation. Hast du einen Multiple Choice für mich?
Habe ich. Es ist entweder Jane Austen oder Charlotte Bronte oder, wir bleiben in England,
George Eliot. Die Frau, ich würde sagen, das ist George Eliot.
Nein, es ist Jane Austen. Stolz und Vorurteil. Satz auf Englisch, it's the truth universally acknowledged und so weiter, ist in England auch eine stehende Redewendung, könnte man sagen.
Okay. Ich habe auch einen ersten Satz. Heute ist Mutter gestorben.
Albert Camus, der Fremde.
Super, natürlich. Albert Camus, L'étranger. Und das ist auch ganz interessant, weil es da in den vergangenen Wochen so Übersetzungsdiskussionen gegeben hat. Wenn man sagt, heute ist Mutter gestorben, das ist ja aujourd'hui Maman est morte. Und wie übersetzt man Maman? Übersetzt man das mit Mutter, also eher distanziert? Oder sagt man Mama, heute ist Mama gestorben? Und das hat natürlich vom ersten Satz her, von der Übersetzung dann, Auswirkungen auf das ganze übrige Buch, da geht es ja auch um Gleichgültigkeit und so. Das heißt, Übersetzung, eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir werden uns in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal mit Übersetzung beschäftigen, mit einer Übersetzerin, mit einem Übersetzer sprechen über die Herausforderung, die das mit sich bringt, an solchen Stellen, an so wichtigen Sätzen wie diesem ersten Satz schon Entscheidungen treffen zu müssen.
So, meine nächste Kategorie fällt unter die Rubrik Fun Fact und ich mache gleich ein Multiple Choice, weil es ein bisschen schwieriger ist, dafür aber Norddeutsch. Welcher spätere Nobelpreisträger besuchte als junger Mann die Lüneburger Heide und beschrieb sie dann in einem Roman als absolut unbefriedigend? War das George Bernard Shaw, War das Samuel Beckett oder war das Elias Canetti?
Absolut unbefriedigend. Das ist ja eine Sache.
Most unsatisfying.
Dann würde ich sagen, sagst du nochmal die drei?
Entweder George Bernard Shaw, Samuel Beckett oder Elias Canetti.
Ich würde Shaw sagen.
Fast.
Ah!
Es ist Samuel Beckett in seinem Roman Der Ausgestoßene.
Der war in der Lüneburger Heide.
Ja, er sagt, er wollte dahin, weil er eine große, weite Ebene suchte, weil er dachte, das brauche er jetzt in seinem Leben, um sich selber zu finden. Und dieses Attribut Lüne, das hat ihn so begeistert, dass er dachte, da muss ich hin, da muss irgendwas Besonderes sein in dieser Heide. Am Ende hat er das Besondere aber scheinbar nicht gefunden. So schreibt das zumindest in Der Ausgestoßene.
Meine dritte Frage ist wieder aus der Kategorie Ein Buch in einem Satz. Frau stirbt über Streit um Beerdigungsritual.
Frau stirbt über Streit um Beerdigungsritual.
Ist es die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff? Ist es Der veruntreute Himmel von Franz Werfel? Oder ist es Antigone von Sophokles?
Antigone.
Das stimmt, ja genau. Das antike Drama und Antigone wird da ja lebendig eingemauert am Ende von Kreon, von dem König. Ihr ist verboten worden, Polyneikes zu beerdigen und sie tut's dann doch. Also was ist wichtiger, das moralische Gesetz oder einem Befehl zu gehorchen? Das hat mich tatsächlich in meiner Schule, Sophokles Antigone, das war eine der Tragödien, eine dieses Schulstoffs, die mich tatsächlich richtig begeistert haben damals an diesen kleinen gelben Reklamheften. Und das nehme ich immer noch mal ab und zu tatsächlich zur Hand und sehe dann auch immer meine in Schülerschrift gekrakelten Notizen an der Seite in diesen kleinen gelben Heften.
Wir haben das auch aufgeführt. Ich durfte den Kreon spielen. Und ich kann tatsächlich noch ein bisschen zitieren. Du krochst an mich heran wie eine Schlange und sogst mein Blut im Stillen. Ahnungslos zog ich doppeltes Unheil groß, heißt es, glaube ich, was ich an einer Stelle sagen durfte.
Du bist aber viel zu nett für Kreon. Also was hat die Schülerzeitung denn da geschrieben in der Kritik?
Also, das möchte ich an dieser Stelle lieber verschweigen.
Ungeheuer ist viel und nichts ungeheurer als der Mensch, der Chor. Also es ist wirklich ein, also wenn man mal so eine klassische Tragödie mal sich zur Hand nehmen möchte, ich finde Sophokles Antigone, würde ich immer sagen, ja, go for it.
Auch weil es um starke Frauen geht.
Ja, auch um eine starke Frau, genau.
Meine letzte Kategorie ist eine Multiple-Choice-Frage, zumindest am Anfang. Goethe oder Schiller? Und es ist tatsächlich einer von beiden. Und passend zu unserem Thema, wer von beiden beschreibt in einem seiner Werke eine Hexenküche?
Goethe.
Goethe. Und zwar im?
Faust.
Richtig. Genau. Auch das ist Weltliteratur. Das erste Wort für alle, die schon immer mal Faust zitieren wollten, was die Hexe sagt, ist Au, 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 verdammtes Tier, verfluchte Sau, versäumst den Kessel, versenkst die Frau. Auch das ist Weltliteratur.
Ich wollte sagen, Weltliteratur, sehr schön.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
So, und damit kommen wir?
Und damit kommen wir denn auch schon zur Auslosung der Bestseller für die nächste Folge, also des Buches, das Katharina und ich dann lesen werden. Und du darfst ziehen. Du hast eine Keksdose mitgebracht für die Madeleine, so eine Katharinas Keksdose mit den Losen sozusagen, mit den Zetteln, mit den Buchtiteln aus der Bestsellerliste Top 20.
Da ich es nicht lesen muss, bin ich sehr gespannt und noch gespannter. Es gibt ja so ein paar 1000 Seitenbücher auf dieser Liste. Mhm. Da wäre ich ganz froh, wenn ich drumherum komme. Hast du einen bestimmten Wunsch?
Ich habe keinen Wunsch. Ich bin offen für alles. Auch für Hexen, für Fantasy, für Krimis.
So, die Wahl ist getroffen.
Ja.
Pascal Mercier.
Ah.
Das Gewicht der Worte.
Nachtzug nach Lissabon habe ich wahnsinnig ungern gelesen. Ich hielt das für ein wirklich überschätztes Buch, das nur von Floskeln durchdrungen war. Das habe ich überhaupt nicht gemocht. Ich konnte den Erfolg nicht verstehen und bin gespannt, ob mich jetzt dieses Buch überzeugt.
Ich habe das damals gern gelesen, muss ich sagen. Also ich war, glaube ich, auch an einem Punkt, wo man ja häufiger ist im Leben, wo ich mit allem nicht so ganz zufrieden war. Und diese Idee, dass der Mensch einfach aussteigt in diesen Nachtzug und sich dann mit Marc Aurel in der Hand, glaube ich, auf die Suche macht nach einem neuen Leben, nach dem Sinn des Lebens, dem habe ich damals viel abgewinnen können. Also hätte ich das Geld gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch in so einen Zug gestiegen.
Aber dann steht er da und dann kommt immer mehrfach in meiner Erinnerung, sagt, ach, hätte ich das gewusst vor einer Woche, dass ich jetzt hier mit einem Galao in Portugal stehe und auf den Atlantik schaue und so. Also das war mir alles ein bisschen zu, das hat mich nicht gepackt, das war mir zu schablonhaft und das habe ich nicht, I didn't buy it. Ich habe das so nicht geglaubt. Vielleicht war ich nicht an diesem Punkt im Leben damals, als ich es gelesen habe. Vielleicht sollte ich es nochmal lesen.
Das wirst du jetzt ja, und zwar in der nächsten Woche. Ich darf schlafen, ich muss also nicht. Ihr beide werdet das machen. Und dann werden wir natürlich auch wieder Klassiker vorstellen. Eure Lieblingsbücher, unsere Lieblingsbücher. Also vielen Dank für die vielen Mails, die wir schon gekriegt haben an eatreadsleep@ndr.de. Und bitte schickt uns weitere Mails, weitere Lieblingsbücher, damit wir die hier auch vorstellen können. Vielleicht auch, wie bei Siri Hüstvedt, Autorinnen und Autoren, die ihr gerne hier mal hören würdet in dieser Sendung. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns in der übernächsten Folge wiedersehen und in der nächsten Folge Daniel und Katharina hier sind.
Alle Angaben zu den Büchern und auch das Rezept für Jans wundervolle Madeleines, die man in Ostfriesentee tunken kann, findet ihr natürlich in unseren Shownotes wieder.
Genau, und da findet ihr auch einen Fragebogen zu unserem Podcast. Was gefällt euch? Was können wir vielleicht noch besser machen? Was gefällt euch überhaupt nicht? Schreibt uns, denn wir sind ja noch am Anfang und freuen uns auf euer Feedback.
Bis dann. Tschüss. Bis dann,
ciao.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.